hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe die Ehre, und ich möchte wirklich sagen Ehre, den wunderbaren Lukas Klaschinski zu Gast zu haben. Hi Lukas.
Hallo.
Lukas, wir kennen uns so ein bisschen aus dem 1Live-Kontext. Ich bin da ja so als beratender Satellit so ein bisschen umhergeschwirrt und da warst du in einem ein oder anderen Format auch mal am Start und wir haben uns auch in Berlin mal bei deiner Produktionsfirma auf die Ohren kennengelernt. Aber für alle ZuhörerInnen, die jetzt sich fragen, wer ist der Lukas, falls sie dich nicht kennen, du bist Psychologe, du bist Forscher, du bist Moderator und du bist für viele, die in der Podcast-Welt unterwegs sind, wahrscheinlich eher der Podcaster auch, ne? Beste Freundin ist ein Podcast, den man kennt, wenn man so ein bisschen in diesem Beziehungskontext unterwegs ist. Oder aber mit Stefanie Stahl, So bin ich eben, der Podcast. Und Stefanie Stahl, für alle, die sie nicht kennen, was ich nicht glaube, aber jeder, der sich mit dem Thema innere Kindarbeit mal auseinandergesetzt hat, wird wahrscheinlich an ihrem Namen nicht vorbeigekommen sein. Total schön, dass ihr auch zusammen ein Format habt und da dreht sich natürlich auch viel um deinen psychologischen Background. Du bist aber auch Verhaltens- und Kommunikationstrainer, wenn ich das richtig gelesen habe. Stimmt das?
Mhm. Also ich mache immer wieder Zusatzausbildung, weil ich finde, das Leben ist so eine Reise, wo man eigentlich nie auslernt. Und dann merke ich, hey, bei dem und dem Thema stoße ich an meine Grenzen, dann möchte ich das erfahren und tiefer eintauchen in mir selber, dass ich einfach die Türen aufstoßen möchte zu meinen eigenen dunklen Räumen und ein gesünderes Leben mit mir selber und mit anderen führen will, aber auch bei anderen. Und manchmal ist es sehr, sehr gut, wenn du dann noch eine Zusatzausbildung machst, um bestimmte Perspektiven neu zu gewinnen. Ne? Wir kriegen ja so diese Perspektive unserer Eltern mit und der Menschen, die uns umgeben und dann sich zu erweitern und zu erweitern, das ist, finde ich, die spannende Reise des Lebens und auf der bin ich unterwegs.
Jetzt muss ich eine Frage vorschieben, die ich für später mir aufgespart hatte. Kann man dann, wenn du das sagst, als Therapeut auch selbst Therapie nehmen, beziehungsweise denkst du, man sollte das tun?
Genau, ich bin ja Psychologe und ich bin kein psychologischer Psychotherapeut. Ne? Die Psychologen müssen dann nochmal eine Therapeutenausbildung machen und die geht dann nochmal meist zwischen 3 und 5 Jahren, hat einen sehr, sehr starken Praxisbezug. Aber unbedingt, Supervision nennt sich das bei PsychotherapeutInnen. Und es ist auch in der Ausbildung inkludiert, dass du selber Therapie machst. Ne? Weil zum einen, und da bin ich der festen Überzeugung von, kannst du bei anderen Menschen nur so tief leuchten, wie du bei dir selber das getan hast. Weil sonst erkennst du bestimmte Sachen gar nicht. Und du solltest auch relativ im Reinen mit dir sein, so zumindest so grob einmal, weil sonst greifen dich ja ganz viele Sachen und Themen auch an, die ein Klient, eine Klientin sagt, ne? Weil dann denkst du so, oh nee, überhaupt nicht. Und dann gerätst du mit denen in Streit, wenn du nicht einigermaßen durchreflektiert und sauber bist.
Ja, und dich für die Trigger dann einholen in deinen eigenen Sessions, die du gibst. Supervision kenne ich tatsächlich als Begriff, weil ich habe das hier im Podcast schon thematisiert, auch in anderen öffentlichen Formaten, haben wir gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, ich ja das Thema Pornosucht mit mir rumgetragen habe, als ein Symptom für Trauma, was ich sehr lange mit mir rumgeschleppt habe. Und das hat sich nicht so ganz einfach gestaltet, da den richtigen Therapieplatz bzw. die richtige Therapeutin zu finden. Also ich habe das Gefühl, dass das Thema ein bisschen mehr jetzt ankommt in der Therapiewelt. Das war es vor ein paar Jahren noch nicht. Es war echt schwierig, da jemanden zu finden, der irgendwie nicht irgendwie, also es gibt ja immer eine Mimik, eine Reaktion, wenn man davon erzählt, ne? Und dann weiß man eigentlich schon auch als Patient direkt, na, that's not, wir kommen hier nicht zusammen, weil du versteckst dich auch super schnell dann, ne? Und du brauchst ja eigentlich eine Person, die richtig krass deine Sachen aus dir rauszieht. Und dann habe ich aber eine wunderbare Therapeutin gefunden und später einen Therapeuten und die haben aber beide immer auch stark Supervision in Anspruch genommen und sind da auch super offen und reflektiert mit umgegangen, weil es gewisse Themenbereiche gab, die ich dann auf den Tisch geworfen habe, wo die selber gesagt haben, okay, ja, da kann ich dir helfen, aber da brauche ich auch nochmal die Meinung von XY von außen. Und deswegen ist dieser Begriff sehr, sehr wichtig, also kommt mir gut bekannt vor.
Ja, vor allem, was du gerade beschreibst, daran merkst du eigentlich, dass ein guter Therapeut eine gute Therapeutin ist. Wenn die sagen, hey, da bin ich mir jetzt zum Beispiel gerade unsicher, aber ich hole mir da noch mal jemanden und hole mir die Infos rein, die ich brauche, beziehungsweise vielleicht auch, dass jemand sagt, hey, Trauma ist nicht mein Spezialgebiet, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber ich kann dir Kollegen XY empfehlen, ne? Und es gibt immer wieder Menschen, und die gibt es in jedem Berufsfeld, die sagen, ja, irgendwie kommen wir hier mit dem Schiff schon durchgesegelt, und die richten dann zum Beispiel auch Schaden an, weil sie eigentlich retraumatisieren und gar nicht das Handwerkszeug haben, ne? Die versuchen dann über irgendwelche kognitiven Modelle vielleicht was zu therapieren, was viel, viel tiefer sitzt und auf einer anderen Ebene gelöst werden kann. Und das ist ganz, ganz wichtig zu beachten, dass wenn du merkst oder wenn du den Verdacht hast, traumatisiert zu sein, dir auch traumasensible TherapeutInnen suchst.
Hast du da einen Tipp, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, boah, ich habe das schon mal probiert, mir einen richtigen Therapeuten, eine richtige Therapeutin zu suchen, bin da aber irgendwie nicht fündig geworden, was man da am besten machen kann?
Also es gibt mehrere Sachen, aber tatsächlich die Suchmaschine anschmeißen und es gibt natürlich auch Listen von TraumatherapeutInnen auf verschiedenen Seiten und die dann tatsächlich einfach systematisch auch abarbeiten und anschreiben. Und das fällt natürlich manchen Menschen, die total drin sind, super, super schwer. Und die letzte Möglichkeit ist natürlich immer auch, oder vielleicht nicht die letzte, aber eine Möglichkeit ist auch immer, in eine Klinik zu gehen, ne? Für manche Menschen ist es immer so, dass das Leben da aufhört und dann haben sie alles irgendwie aufgegeben. Aber ganz, ganz viele Menschen machen da sehr heilsame Erfahrungen. Weil du musst dir mal Klinikkontext so vorstellen, du bist eigentlich so von der Geborgenheit wieder wie zu Hause, wenn das einigermaßen geborgen ist. Es gibt ganz viele Menschen um dich herum, die sich um dich kümmern, deine ganze Tagesstruktur wird geregelt von außen. Klar, kommen auch Leute ungebeten ins Zimmer und manche müssen ihr Handy abgeben, aber es ist ein Ort, ein Raum, wo du auf einer tieferen Ebene auch zum Teil deine Themen bearbeiten kannst.
Ja. Wenn man so das Thema Klinik hört oder auch Therapie vielleicht schon bei manchen Menschen, dann hat man aber auch schon ganz schnell wieder so dieses, oh Gott, was denken andere von mir, wenn ich jetzt so einen Schritt gehe, gerade bei Klinik, ne? Es ist ja, dann sind wir wieder beim Thema Meinung anderer und damit möchte ich jetzt tatsächlich die Brücke schlagen zu deinem Buch. Denn du hast ein Buch geschrieben, ich hatte das Vergnügen, mir das durchzulesen. Ich halte es hier einfach mal in die Kamera und nenne den Titel. Das heißt, fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Und warum du dieses Buch geschrieben hast, ich habe so ein paar Zitate, die mich einfach angesprochen haben, mal so ein bisschen mitgebracht und die darfst du gerne kommentieren, beziehungsweise die nutzen mir auch, um Brücken zu schlagen. Und zwar, ohne das Fühlen, schreibst du, zu üben, landen wir doch Stück für Stück in einer emotionalen Zwangsjacke. Diese Zwangsjacke ist speziell, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das hat mich nämlich sehr berührt im Verlauf des Buches. Und dieses Buch soll dabei helfen, diese Zwangsjacke auszuziehen. Es soll uns helfen, gefühlsbereit zu werden. Und was mich bei dir auch total angesprochen hat, ist einfach, dass du ein Mann bist, der über Gefühle spricht. Und ich mache das tatsächlich auch in meinem Podcast und auf Instagram. Und ich habe so das Gefühl, also durch das Feedback, was man so bekommt, ist das eher eine Rarität. Vielleicht wird es ein bisschen mehr, vielleicht auch in Großstadt-Bubbles wird es ein bisschen mehr. Aber es scheint eine Rarität zu sein, dazu zu stehen. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch extra reingesogen in dein Buch. Und du schreibst auch, klassischerweise bei Gefühlen sind Verdränger übrigens öfter männlich. Sie versuchen ungewollt, Gefühle an der Seitenlinie des Lebens zu parken, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Warum ist das so? Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, gibt es wie immer viele verschiedene Antworten drauf und verschiedene Wege dorthin. Einmal muss man ja sehen, was haben wir für eine Vergangenheit? Ich saß letztens mit meinem Großvater am Tisch, der lebt by the way noch, auch wenn es im Buch ein bisschen anders rüberkommt. Und er meinte so, ja, eigentlich bin ich unter den Umständen, unter denen ich groß geworden bin, ein ziemlich glücklicher Mann und habe ein ganz gutes Leben geführt. Und wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Und klar, jetzt können wir es uns wieder besser vorstellen, aber eben nur vorstellen, die meisten von uns, die wahrscheinlich den Podcast hören, wie es ist, im Krieg groß zu werden in so einer Zeit. Und da geht es ums Überleben. Und alle Gefühle eigentlich, die so übermächtigend und überwältigend sind in der Zeit, müssen weggeparkt werden, um überhaupt das hinzukriegen, dass du deinen Weg gehst. Und du kannst davon ausgehen, dass ganz, ganz viele Menschen, die Krieg aktiv erlebt haben, traumatisiert sind. Und Trauma sorgt auch dafür, dass unsere Gefühle eher verändert werden und zum Teil auch ganz, ganz stark runterreguliert werden. Das ist das eine. Das ist jetzt noch nicht männerspezifisch, ne? männerspezifisch ist, dass von Männern ganz häufig erwartet wurde, und die Rolle des Mannes in der Gesellschaft hat sich verändert, würde ich sagen, und auch die Rolle von Vätern. Jetzt hast du sehr andere Väter, die innerhalb der Familie wirken. Früher haben Väter für die Familie gewirkt. Das heißt, die haben das Essen in irgendeiner Form rangekarrt, beziehungsweise das Geld für das Essen und so alles drumherum gemacht, dass das irgendwie läuft. Das ist ein Haus gebaut, mal die Kinder zur Arbeit gefahren. Aber mein Opa hatte noch nicht mal meinen Vater nach der Geburt auf dem Arm. 2-3 Wochen später hatte er ihn das erste Mal auf der Hand, ne, so im Arm gehalten. Das wäre heute undenkbar. Du bist ja dabei und guckst, dass du das Kind mit rausziehst quasi heutzutage. Also das hat sich alles verändert. Und als Mann hieß es ganz, ganz lange, du musst stark sein und dich durchsetzen können. Das waren so die Qualitäten. Aber was bleibt auf der Strecke? Die Sensibilität, die Traurigkeit, die Angst, ne? Du sollst keine Angst haben. Wenn du das immer wieder hörst, nur die Harten kommen in den Garten und mach dich mal richtig stark und durchsetzungsfähig, dann nimmst du das irgendwann als dein Modell an und sagst, ja, das ist der richtige Weg für mich. Und wir lernen ja auf mehreren Ebenen. Wir lernen einmal so, wie wir behandelt werden, und wir wurden ganz lange als Männer eher so behandelt in unseren Familien. Und ich sage nicht, dass jeder so behandelt wurde, aber die meisten von uns wurden eher so behandelt. Und wir sehen es auch in unseren Vätern, Großvätern, an ja. Arnold Schwarzenegger, ne? Der weint, wenn er mal einen Granatsplitter in die Augen kriegt. Wie oft hast du deinen Papa weinen sehen, als du aufgewachsen bist?
Erst am Ende, als er krank war und als sich schon abgezeichnet hat, dass er in seiner Krankheit sterben wird. Da habe ich ihn weinen sehen. Und das war auch ein Erlebnis, was, glaube ich, mich bis heute krass beschäftigt. Das war so ein Moment, da lag er auf dem Sofa, schon gekennzeichnet von, also er hatte Krebs. Und ich habe ihm dann tatsächlich, als er realisiert hat, also es gab schon eine OP und alles mögliche, also war Bauchspeicheldrüsenkrebs, war ganz viel Hoffnung mit im Spiel. Und die Hoffnung ist dann relativ schnell den Bach runtergegangen. Und dann hat er auch aufgegeben und lag dann eigentlich nur noch auf dem Sofa zu Hause und hat sich dann von mir quasi Cognac bringen lassen, um es irgendwie die Schmerzen besser zu ertragen. Und hat er sich eigentlich auch schon, ne, aufgegeben, mehr oder weniger. Und da gab es dann in dieser Phase auch diesen einen Moment, wo er mir so die Hand gegeben hat und wo so klar war, dass er richtig extrem darunter leidet, dass er jetzt realisiert, dass er mich nicht aufwachsen sieht in der Zukunft und dass sich die Wege trennen. Und das war krass. Und davor war das eher weniger der Fall. Also da habe ich also er war jemand, der auch Trauma erlebt hat, wiederum in seiner Familie. Es ist so ein bisschen so eine Krebsgeschichte, die sich durch unsere Familie zieht, väterlicherseits, und das hat er nie zum Thema gemacht. Das hat er wirklich immer runtergeschluckt. Also ich weiß auch durch Gespräche mit meiner Mutter, dass er da nicht von selbst drüber gesprochen hat. Also es musste schon wirklich spät am Abend sein und ein bisschen Alkohol geflossen sein, damit da überhaupt irgendwas mal rausgekommen ist aus der Zeit. Auch sie ist da nicht an ihn rangekommen. Also er hat das komplett zugemauert. Und diesem Prinzip bin ich erstmal artig gefolgt. Ja. Weil ich es auch so gelernt habe. Also es ist ja wahrscheinlich das, worauf du hinaus möchtest, ne?
Ja, genau. Also das lernen ganz, ganz viele Männer, ne? Und du hast es auf eine sehr drastische Weise gelernt, ne? Und irgendwann ist es dann bei deinem Vater mit Hilfe von Alkohol, hattest du gerade gesagt, glaube ich, und natürlich einem sehr drastischen Schicksalsschlag aufgebrochen. Aber es war wahrscheinlich auch nicht einzuordnen für dich als Kind, weil du komplett hilflos dastandest und dich keiner auch zur Seite genommen hat und gesagt hat, hey, du bist jetzt wahrscheinlich total traurig und so, komm mal in den Arm und ich bin für dich da und wir gehen da gemeinsam durch. Die Gefühle können ja dann wiederum, und das ist dann noch eine neue Schleife, als Kind so überwältigend sein, und das ist meistens bei Trauma, dass wir sagen, die möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. Die haben so eine tiefe Ohnmacht, so eine tiefe Angst, so eine tiefe Verzweiflung in mir ausgelöst. Die bitte auf der Seitenlinie und nie wieder. Bis irgendwann mal der Moment kommt, wo du merkst, ich bin ganz schön dumpf. Hier ist was irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten.
Ja. Und darum finde ich so wichtig, was du machst, nicht nur mit dem Buch, sondern deine Arbeit grundsätzlich. Und was in der Gesellschaft auch passiert ist in den letzten Jahren. Also diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, die du beschreibst, die hast du ja auch an verschiedenen Geschichten auch in deinem Buch, die man wundervoll nachvollziehen kann. Damals, als wir groß geworden sind, da gab es Therapie ja noch nicht so in der Form, also es war noch nicht so etabliert oder es war auch nicht so gang und gäbe, dass man Therapeuten gesucht hat. Und das war wirklich auch bei uns so, ja, auch nach dem Tod dann trauern auf der eigenen Insel und erstmal selber damit, also dieses in den Arm nehmen, das auch das war schwierig. Ich glaube, das hängt immer dann stark auch ab von Familiensituationen, ob es dann noch andere Familienmitglieder gibt, die irgendwo eine Verbindung zur Emotionalität haben und dann das auffangen, was vielleicht damals im Therapiekontext noch nicht möglich ist und sich eine andere Sozialisation ergibt. In meinem Fall, wenn wir mal persönlich bleiben, war es dann eher weniger so der Fall. Jeder hat auf seiner kleinen eigenen Insel getrauert und das bin da auch niemandem nachtragend und nicht meiner Mutter, weil die, glaube ich, genug zu tun hatte, diesen Karren sozusagen am Laufen zu halten. Schulabschlüsse, Überleben und so weiter. Aber das war so die eigene Insel, ne? Und auf der eigenen Insel hat sich so einiges zusammengebrodelt, was sich dann in den Jahren danach so in Form von Süchten auch gezeigt hat. Ich möchte noch mal bleiben bei der Zwangsjacke. Und du hast ja die Situation mit deinem Opa schon mal angesprochen. Magst du die vielleicht einmal teilen? Ich muss dazu sagen, das war die Situation, du löst es in der Tat nicht ganz auf. Dein Opa lebt noch, das finde ich schön. Im Buch könnte man den Eindruck gewinnen, dass es nicht tut. Ich musste extrem weinen an der Stelle.
Ja.
Kannst du uns mal mitnehmen, was da passiert ist?
Es war so, dass ich am Heiligabend an dem großen Tisch saß von meinen Großeltern und es hatte sich was verändert bei meinem Opa und zwar war es so, als ob er das Leben wie von außen beobachtet, wie so ein Astronaut, der von seiner Raumkapsel wegschwebt. Und manchmal merkt man ja diese Nuancen, wenn sich etwas verändert. In dem Moment, wo du bewusster wirst auf deinem Weg, dann merkst du auch andere Sachen und wirst feinfühliger und durchlässiger. Und alle waren eigentlich wie immer und haben richtig laut geredet und dann geht es dir ja manchmal bei so Familiendiskussionen um irgendwelche politischen Lagen, um irgendwie das Weltgeschehen, ne? Und manchmal kann es super sinnvoll sein, darüber zu diskutieren und manchmal denke ich mir so, ey, lass uns doch mal darüber diskutieren, wie es hier uns eigentlich in der Familie gerade geht. Lass uns doch mal alle Verbindungen aufbauen. Aber es hatten sich dann alle so verabschiedet und ich habe in dem Moment gespürt, ich sehe hier meinen Opa wirklich das letzte Mal. Und ich war der Letzte vor seinem Sessel, der eigentlich nur in jeder normalen Situation Tschüss gesagt hätte, aber ich dachte mir, wow, was ist denn, wenn ich meinen Opa hier wirklich das letzte Mal sehe? Und ich habe gemerkt, ich möchte diese emotionalen Schleusentore öffnen und habe mir selber einen Ruck gegeben, das zuzulassen. Mir sind die Tränen geflossen, ich bin auf die Knie gegangen, hatte das erste Mal seit wirklich Jahrzehnten, also ich weiß noch nicht mal, ob ich das als kleines Kind gemacht habe, mich an meinen Opa angelehnt, an seine Brust und meine Tränen sind auf sein blaues Hemd geflossen und habe ihm einfach gesagt, dass ich schön fand die Zeit, die wir verbracht haben, dass ich es schön fand, dass er mein Opa war und wir haben über so ein paar kleine Erinnerungen geredet, die wir hatten und ich habe gemerkt, wie mein Opa angefangen hat zu zittern, aber eigentlich das, was ein Gefühl in ihm drin ist, gar nicht zeigen kann. Das heißt, er trägt eigentlich eine emotionale Zwangsjacke, die ich an jedem anderen Tag auch getragen hätte, wenn ich mir dieses Gefühl nicht erlaubt hätte, dieses Gefühl der Traurigkeit, was ja ein ganz, ganz wichtiges Element von Trauer ist, Traurigkeit. Und was sagt mir meine Traurigkeit in dem Moment? Dass mein Opa mir ganz, ganz wichtig ist, ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Und das hat er auch gespürt dadurch, ne? Das heißt, einerseits ist es traurig und unangenehm und andererseits erzeugt das Zulassen des Gefühls mit diesem Menschen zusammen, wenn er dafür auch einigermaßen bereit ist, einen sehr, sehr verbindenden Moment, nämlich, ey, wir sind eine Familie und du bist mir nicht egal, sondern ich finde es schade, dass du jetzt demnächst von dieser Welt gehen wirst.
Mhm. Und im Buch beschreibst du auch, wie du an diesen Punkt gekommen bist, ne? Also es klingt ja so einfach, wenn wir darüber sprechen, ja, ich habe dann mal die Traurigkeit zugelassen für Menschen, die jetzt zuhören, die Schwierigkeiten haben, an ihre Emotionen ranzukommen und ich würde mich zu der Gruppe, also ich habe auf jeden Fall zu dieser Gruppe ganz stark dazugehört in der Vergangenheit. Mhm. Du beschreibst, dass du über Achtsamkeit und Akzeptanz, ne, also die Acceptance and Commitment Therapy, oder sind Teile davon, ne? Die beschreibst du in dem Buch, aber die ersten Punkte, die man darin abläuft, sind Achtsamkeit und Akzeptanz. korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas falsch sage, die haben dir geholfen, in diesem Moment tatsächlich zu diesem Moment der Traurigkeit hinzukommen. Ne? Da, weil das ist ja genau da, kommen viele Leute ja gar nicht weiter, dass sie entweder dann sofort mit ihren Gedanken abschweifen, sich ablenken, aber du bist dann in dem Moment geblieben und hast dich dann diesem Moment der Traurigkeit genähert. Verstehe ich das richtig?
Genau, also es ist ja ganz häufig so, dass man sagt, fühlst du das oder das musst du einfach fühlen, und ich habe das jahrelang irgendwie an den Kopf bekommen, so, fühlst du das nicht oder das wirst du schon fühlen, und ich dachte so, oh, sehr, sehr häufig, naja, ich fühle aber nichts, also ich merke das gar nicht, und ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie dumpf ich war und wie krass ich hinter einer Scheibe gelebt habe, ne, und brauchte dann von außen sehr viel Stimuli. Und sehr musste immer alles ganz laut drehen, weil gar nicht so richtig bei mir ankam. Und für mich ist der Mechanismus, den die Akzeptanz- und Commitment-Therapie verwendet, sehr, sehr cool. Und ich habe versucht, das im Buch einfach einfacher zu formulieren und damit mehr Werkzeug an die Hand zu geben, weil das ist ein therapeutisches Instrument und deshalb ist es manchmal ein bisschen kryptisch ausgedrückt und ein bisschen schwer irgendwie in die Anwendung zu kommen, wenn man das selber benutzen möchte. Das Erste und Wichtigste ist für mich die Basis von allem Gefühlsbereitschaft. Und das besteht aus zwei Elementen. Einmal die Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Mich hat der Begriff super viele Jahre angekotzt, weil ich immer dachte, so, ey, wofür brauchst du überhaupt Achtsamkeit? Aber wenn du das nicht hast, bist du immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nie im jetzigen Moment. Und du kriegst nicht mit, was passiert. Ich hätte nicht mitbekommen, dass sich irgendwas verändert hat in dieser Situation mit meinem Opa an dem Tisch. Irgendwas war anders. Ich hätte das gar nicht mitbekommen, weil ich irgendwie in der Zukunft gewesen wäre, was passiert jetzt mit Deutschland, wenn alles den Bach runtergeht, und jetzt muss ich hier mitdiskutieren. Und klar, das ist auch wichtig, dass wir irgendwann mal so eine Diskussion führen, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Und das ist ein Part, mehr Achtsamkeit, und Achtsamkeit ist ein Muskel, den können wir trainieren. Meditation ist eine Sache. Die Geschwindigkeit aus dem Leben nehmen ist eine andere Sache. Mehr Räume zu schaffen, wo nichts passiert, ist eine Sache. Ne? Wir sind ja in der ständigen Stimulation eigentlich und müssen uns zuballern. Dieser ständige Griff ans Handy, wenn wir irgendwo in der Schlange stehen oder auch nicht, einfach mal aufs Klo gehen, sein Handy nicht mitnehmen. Trainiert schon den Muskel der Achtsamkeit. Auch wenn es ein ganz, ganz ungewohntes Gefühl ist. Dann gibt es die Akzeptanz. Und zwar, manchmal spüren wir ja, dass so ein Gefühl aufkommt, ne, und Gefühle zeigen sich zuerst auf körperlicher Ebene. Das heißt, dass wir was spüren, eine körperliche Veränderung. Zum Beispiel bei Angst merken wir eine Enge im Hals, Druck auf der Brust, Rumoren im Bauch. Bei Ohnmacht, ich weiß nicht, ob du Ohnmacht schon öfter wahrscheinlich gespürt hast, ne? Ohnmacht ist sehr häufig so, als ob uns jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht und wir auf einmal unter uns so ein großes, dunkles, schwarzes Loch spüren und da reinsinken. Es ist so, als ob wir uns an nichts festhalten können, und es ist so wie so ein Kippen in der Achterbahn, wenn die oben angekommen ist, und wir spüren das. Und dieses Gefühl mal nicht weghaben zu wollen sofort mit einer Ablenkungsreaktion, sondern zu sagen, und bei Ohnmacht ist es eigentlich am allerschwersten, es ist jetzt da, meine Scham war in dem Moment da, ne, als die Situation mit meinem Opa war, meine Angst, meine Traurigkeit, ich nehme jetzt einfach mal auf körperlicher Ebene wahr, wie fühlt sich das an? Und auch das können wir trainieren. Und damit sind wir nicht mehr die Marionetten, weil wenn ich meine Scham nicht hätte akzeptieren können in dem Moment, ja, ich weine jetzt vor meinem Opa, dann hätte ich da weggehen müssen, ne? Und dann hätten wir diesen verbindenden Moment nicht gehabt. Und das Krasse war, dadurch, dass wir diesen Türöffner hatten, und das ist jetzt ein Jahr und 4 Monate her, ne, mein Opa ist 92 Grad geworden, der ist ein krasser Survivor, der ist immer wieder in so Situationen, wo man denkt, so jetzt stirbt er. Und dann ist er nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme, wieder am Tisch und hat sich aufgerappelt. Aber wir haben seitdem eine ganz, ganz andere Ebene der Verbindung. Und wie schön ist es, dass ich das zu seinen Lebzeiten erleben darf. Weil ich glaube, wir vermissen ganz häufig die Momente, die wir nicht gelebt haben mit einem Menschen, und nicht die Momente, die wir gelebt haben.
Ja. Ich glaube, also ich frage mich gerade, warum ich da Pipi in die Augen bekommen habe, als ich das gelesen habe. Klar, Situation mit meinem Vater, aber ich habe vor gar nicht langer Zeit relativ kurz hintereinander meine beiden Omas verloren. Und wenn du deinen Vater früh verlierst, dann übernehmen ja auch andere Familienmitglieder bestimmte Plätze. Und meine Omas waren, weil meine Opas auch nicht mehr da waren, haben einen ganz, ganz wichtigen Platz eingenommen. Mit denen habe ich sehr viel Zeit verbracht. Entsprechend heftig war das natürlich, herausfordernd. Mhm. Aber ich merke, und jetzt schlagen wir den Bogen eigentlich zu dem, was du sagst, dass ich durch die ganze Arbeit der letzten Jahre, worunter Achtsamkeit und im Hier und Jetzt sein Riesenteil ausmacht, das einfach ausgezahlt hat. Also ich hatte auch diese Momente am Sterbebett von beiden Omas tatsächlich. Also ich konnte mich, als sie noch nicht am Sterbebett oder im Sterbebett lagen, auch schon besser gefühlsmäßig auch an sie ranwagen. Ja, es war von beiden Seiten auch schwierig durch alles, was passiert ist in der Familie. Aber ich hatte auch richtig intensive Abschiede auch am Sterbebett, die sie auch beide mehr oder weniger gut mitbekommen haben, aber wo ich wirklich auch geweint habe. Also wirklich ganz, ganz heftig geweint. Und das hat für mich auch ganz viel gelöst. Und auch noch mal positiv auf meinen eigenen Zugang auf meine Gefühle eingezahlt, das zuzulassen. Also es hat ganz viel geheilt, was in der Vergangenheit nicht heilen durfte, weil da genau das Gegenteil passiert ist. Also ich habe im Grunde genau das Gegenteil bei meinen Omas gemacht, als das, was ich gemacht habe, als mein Vater gestorben ist, aber auch, weil ich nicht wusste damals, was ich machen sollte. Und da habe ich mir Fluchtwege gesucht, ne, über zum Beispiel Pornografie, Alkohol, also irgendwas, was sich dann verselbstständigt hat. Aber auch Musik, ne? Man kann ja auch positive Fluchtmechanismen oder Fluchtinseln finden, die sich jetzt nicht so negativ aufs Leben auswirken. Aber das ist, glaube ich, das, was so unglaublich krass resoniert hat, weil es es fühlte sich beim Lesen an wie eine sehr ähnliche Situation. Mhm. Und das vielleicht an der Stelle für alle, die zuhören und strugglen, an ihre Emotionen ranzukommen. Achtsamkeit, ein Riesenschlüssel. Und das, du hast es ja auch gerade schon angeschnitten, Achtsamkeit ist, glaube ich, eine Sache, die ist halt so ein Modebegriff, ne? Der halt auch krass vermarktet wird und mit dem halt irgendwo alle irgendwie ihre Produkte verkaufen wollen, wenn sie helfen, was ja auch total legitim ist. Mhm. Aber ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, dass man das finden darf, was mit einem resoniert. Also wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das zieht sich wie so ein roter Faden durch dein Buch. Du hast eine Dunkeltherapie gemacht. Ne? Du warst 3 Tage, war das, glaube ich, in einem komplett dunklen Raum und hast das Licht nicht gesehen und warst mit dir. Heftige Erfahrung kann ich mir nur vorstellen. Ich habe es noch nicht gemacht und ich kann es jetzt aus der anderen, also ich habe andere Dinge erlebt, wie ein Fastenretreat oder ein Meditationsretreat, wo ich über 30 Stunden in einer Woche quasi in Meditation saß. Und das sind halt alles Wege, wenn du so ein Extrem aufsuchst, kommst du halt mit dir und deinem Inneren in Kontakt. Du probierst halt möglichst nicht dich, und das ist, glaube ich, im Dunkelretreat so die extreme Form, abzulenken durch irgendwelche Trigger von außen, sondern du zwingst dich, reinzufühlen und reinzuschauen. Und trainierst wahrscheinlich in dem Moment per excellence diesen Muskel, oder? Wie ist das bei dir so gewesen in der Zeit?
Ja, also auf jeden Fall trainierst du den Muskel, beziehungsweise es ist so, als ob du 100% auf bist, achtsam bist, weil es nichts anderes gibt, was dich ablenkt. Das heißt, du musst den Muskel auch noch nicht mal so richtig trainieren. Wir Menschen sind ja Augentiere, ne? Und wenn die ganzen Stimuli über die Augen wegfallen, dann gibt es gar nicht mehr so viel. Und wenn du dann noch in einem Raum bist, wo du nichts hörst, das heißt, das Einzige eigentlich, was dir geblieben ist, und da riecht eigentlich alles gleich, außer zweimal am Tag das Essen, was reingebracht wird. Noch nicht mal mit Essen bist du so viel abgelenkt, weil es nur zweimal am Tag reingereicht wird. Und irgendwann hast du die kleine Nussschale da auch aufgegessen. Dann bleibt nichts mehr, womit du dich ablenken kannst. Und du bist dann automatisch achtsam für das, was in dem Moment ist. Und das Erste, was bei vielen Menschen aufkommt, ist erstmal so eine tiefe Panik, so. Wow, was passiert hier gerade? Und für mich war es so, als ob ich in meinem Meer der Gefühle ertrinke. Und ich habe gerade im ersten Moment auch nicht gecheckt. Wer so eine Panikattacke schon mal hatte, der kann wahrscheinlich damit resonieren, wie sich sowas anfühlen kann. Es war so, als ob jemand Wasser in den Raum lässt und ich keine Luft mehr gekriegt habe aus unerklärlichen Gründen. Ich habe irgendwann später dann gecheckt, dass das meine Angst ist. Und du begegnest einfach auch ganz, ganz vielen Themen, die so untergehen im Alltag. Ne? Wir sind ja immer mit irgendwas busy. Ich auf jeden Fall bin auch relativ busy. Und diese Pause-Taste, die drückst du ja recht selten. Die drückst du vielleicht mal, wenn du draußen bist in der Natur. Die drückst du, wenn du irgendwie, ja, vielleicht auch in den Bergen bist. Die drückst du, wenn du meditierst. Aber sonst drückst du die gar nicht so oft. Und da drückst du die auf eine sehr, sehr extreme Weise. Und dementsprechend hat das ganz viele verborgene Themen in mir hochgebracht, die ich weggeschaufelt hatte.
Glaubst du, dass es jedem Menschen gut tut, jetzt nicht zwingend ein Dunkelretreat? Ich glaube, man muss resonieren mit der Art, wie man das sucht, aber eine Extremsituation in irgendeiner Form aufzusuchen. Glaubst du, dass das sinnvoll ist?
Ich glaube, es ist für alle Menschen gut, in die Stille zu gehen, weil nur so kannst du deine innere Stimme hören und auch schauen, was ist da wirklich in dir. Ich glaube, für manche Menschen, die tiefes Trauma in sich tragen, ist es sehr herausfordernd, das alleine zu machen. Und die können in den ersten Schritten erstmal eine Begleitung auch aufsuchen, weil da, also ich habe erst letztens ein psychologisches Gespräch mit einer Frau geführt, die hatte wirklich eine richtig krasse Kindheit, adoptiert worden mit 5 von den Eltern hier in Deutschland, aufs Schwerste physisch und psychisch misshandelt worden. Und die hatte einfach ganz, ganz tiefe Ohnmachts-, Angstgefühle in sich. Und die ganz alleine zu bearbeiten in der Stille, sehr, sehr herausfordernd. Sehr, sehr herausfordernd. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, irgendwann auch mit in der Stille zu sein, ob wir das jetzt am Anfang mit anderen Menschen machen oder mit uns selber, dass wir wirklich zu uns kommen. Weil wie können wir auf unsere innere Stimme hören, wenn es außen so laut ist, ne? Wie geht das?
Du hast gerade schon gesagt, du bist busy. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann bist du auch noch Papa, also hast eine Family. Das ist was ich so in der Form noch nicht habe. Und ich mir vorstelle, dass das Leben damit noch busier wird. Wahrscheinlich ein Stückchen schöner noch, wenn du ein Kind hast, aber auch busier. Wie kriegst du die Balance hin? Ist es schön, jetzt hast du mal so einen Dunkelretreat gemacht. Das ist dann einmal 3 Tage. Das darfst du dann wahrscheinlich auch integrieren im Alltag. Ne? Das ist ja nicht so was, wenn du wiederkommst, was auf einmal dann, ne? Also das verarbeitet man ja. Aber wie kriegst du Balance in deinem Alltag hin? Also die Stille zu suchen.
Ja, also das Dunkelretreat war wie so ein Dünger, der so einen Nährboden geschafft hat für vieles, was bisher entstanden ist, wie so eine augenöffnende Erfahrung, was es noch gibt. Und im Alltag, und das glaube ich, geht allen Menschen so, darf ich immer wieder Momente aufsuchen, wo ich kurz innehalte. Ne? Einfach wirklich so simpel, wie es klingt. Ich wache morgens mit einem Ritual auf, dass ich einen Bodyscan mache und erstmal nicht direkt an mein Handy gehe und gucke, was ging ab in der Nacht, was habe ich verpasst von der Welt, sondern erstmal einchecke bei mir. Dann immer mal wieder im Tag innehalten oder in der Beziehung auch wirklich sein. Ne? Wenn meiner Tochter irgendwas widerfährt, wenn sie mir was erzählt, dann auch wirklich aufmerksam zuhören und auch aufmerksam bei dem sein, was dann in mir resoniert. Also nicht so viel in Gedanken die ganze Zeit rumspielen, sondern wirklich die Kamera auf das richten, was gerade passiert. Und dann gehst du achtsamer durch das Leben und hast eigentlich viel mehr das. Und natürlich musst du gucken, lebst du im Kontext? Ich merke zum Beispiel immer mehr, je mehr ich diesen Weg der Achtsamkeit gehe, desto mehr merke ich, wie krass belastend für mich Innenstadtleben ist. So, weil du die Geräusche, ne, ich wohne in der Gegend, wo es ja schon ein ganz schöner Brennpunkt ist. Ne? Bei mir im Hausflur donnern sich gerne mal eine Spritze. Und das war vorher so, dass ich dachte, so, ja, geht klar, ist halt so hier. Und mittlerweile merke ich, dass ich ein bisschen sensibler und durchlässiger dafür geworden bin und das immer weniger Haushalt. Ich verstehe, dass den Menschen das schlecht geht und dass es für die hart ist. Und trotzdem, wenn das dein Umfeld ist, Substanz, Missbrauch, Drogengediele, irgendwelche Schlägereien, irgendwelche Flaschen, die fliegen, dann hältst du das auf der Ebene nicht mehr ganz so gut aus. Oder du bist nicht mehr so taub dafür. Auch das kommt halt mehr durch, ne?
Ja. Es muss ja gar nicht so krass in die substanzgebundenen Süchte gehen. Es reicht ja schon das, was wir alltäglich um uns herum haben. Du schreibst in deinem Buch, das Tückische an unserem Smartphone, Social Media und Co. wirken wie eine Droge auf unser Gehirn. Das Scrollen, eintreffende Nachrichten und Likes werden mit Dopaminstößen belohnt. Da hast du ja genau das Thema. Nur, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der zuhört und da wirklich struggelt mit, immer wieder zum Handy greift? Also, ist der, wenn man dir zuhört, klingt es so
einfach.
So einfach. Wie kann man das Pattern durchbrechen, weniger sein Handy im Automatismus in die Hand zu nehmen?
Ja, ist das Einfachste und Schwerste zugleich. Aber was wir tatsächlich tun können, ist so ein paar einfache Dinge. Also wir müssen ja immer wieder diesen Impuls, dieser Reaktion, dass wir, hey, hier kommt irgendwie ein unangenehmes Gefühl oder hier kommt ein Gefühl der Langeweile, was als unangenehm wahrgenommen wird, auszuweichen. Den ganzen lieben langen Tag, wenn wir unser Smartphone haben, gibt es Möglichkeiten, ab und zu mal das Smartphone zu Hause zu lassen. Ne? Also bei der Joggingrunde, wenn ich mich mit Freunden treffe, weil ich weiß, ich gehe da eh hin ins Lokal, da sind die und dann gehe ich wieder zurück nach Hause. Wenn ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz bin, gibt es Möglichkeiten, das am Abend irgendwann zu einer bestimmten Zeit auszuschalten und morgens wirklich zu einer festen Regelzeit anzuschalten. Dann Push-Nachrichten, alle aus, wirklich alle aus. Ich habe keine E-Mails auf dem Handy und keine Termine, was manchmal ein bisschen Fuck-up ist, aber ich habe meistens einen Laptop dabei, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Genau, ich habe auch nur noch Insta auf dem Desktop, also auf dem Arbeitsrechner.
Spannend.
Genau, das heißt, das Smartphone wäre eigentlich nicht so interessant, wenn wir nicht uns diese Dopaminstoße geben könnten. Und wenn wir bestimmte Social-Media-Sachen nicht mehr auf dem Smartphone haben und das dann nicht mehr nutzen, ist das Smartphone auch nicht mehr so interessant, weil du googelst meistens nicht den ganzen lieben langen Tag. Also es ist schon was anderes als die kurzen Stöße.
Ja, ich muss genau bei dem, was du gerade sagst, an Cal Newport denken. Das ist in Amerika ein Podcaster und hat Bücher geschrieben zum Thema Deep Work und Slow Productivity. Und er sagt auch, das Handy an sich oder das Smartphone an sich ist überhaupt nicht das Problem, sondern einfach die Apps, die da drauf sind. Und das sind meistens die Social Media Apps. Und wenn du die alle runterschmeißt, dann ist das eigentlich ein völlig uninteressantes Gerät.
Ja, ja.
Was du einsetzen kannst, was hilfreich ist. Und das merke ich tatsächlich auch. Also mein iPad zum Beispiel ist wirklich ein Arbeitsgerät, wo ich eigentlich nur digital drauf schreibe und wenig anderes mache. Da hänge ich bei Weitem nicht so lange dran wie am Handy, wo Social-Media-Apps drauf sind. Vielleicht noch ein Tipp zur Ergänzung, wie ich es löse, ist, ich hab eine App, die mich immer 5 Sekunden ein- und ausatmen lässt, wenn ich in eine der Apps rein möchte. Also ich habe eine Automation installiert für die Social-Media-Apps und ich darf 5 Sekunden innehalten, bevor ich überhaupt reinkomme. Und dann muss ich auch nochmal bestätigen und sagen, warum ich da rein möchte. Ist es Arbeit oder weil ich faulenzen möchte? Und in der Zeit habe ich sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Jedes Mal, ne? Ob ich wirklich rein möchte oder nicht. Und das kannst du dir dann nachher anschauen. Und das hilft extrem, seine Zeit darin zu minimieren.
Und ja, super geile Sache. Und Zeitlimit, ne, einstellen. Das ist auch so ein Ding. Und dann stellt man das Zeitlimit wieder ein und neu ein. Und dann gönnt man sich nochmal 5 Minuten. Wir denken ja, wir erholen uns in der Zeit, ne? Wir erholen uns aber nicht. Das Ding ist, die Waschmaschine, die sich dreht und diese Unruhe, die in uns ist, die wir manchmal nicht aushalten und deswegen greifen wir unser Handy, die dreht sich schneller und schneller und schneller und schneller. Und irgendwann sind wir dann so erschöpft am Abend, dass wir einfach einschlafen. Aber so wirklich erholen tun wir uns nicht in der Zeit. Mhm. Und die meisten Social-Media-Apps sind auch so gestaltet, dass sie ja uns drin halten sollen in der App.
Ja.
Das ist ja ganz klar, weil dann können sie ihre Sachen verkaufen, ihre Brands platzieren. Und dementsprechend wissen wir, was da passiert.
Nicht nur das, sondern die UserInnen werden ja auch animiert. Also wie ich, jemand, der viel über Shorts und TikTok macht. Ich habe mir ja drauf geschafft, wie die besten Videos funktionieren, nämlich mit einer guten Hook. Und klar will ich Mehrwert generieren, aber ich produziere Content für die Plattform, sodass möglichst mein Video lange geguckt wird. Aber dadurch,
ich auch,
das viele andere auch machen, bleiben sie halt drin, ja. Genau. Wir bedienen dieses Prinzip im Grunde genommen, ne?
Ja, total. Ich bin voll bei dir. Also wir sind Teil des Prinzips und trotzdem brauchst du einen achtsamen Umgang. Und ich finde es auch nicht nur schlecht, ne? Das kann man auch nicht sagen. Also sorgt ja zum Beispiel für ein Bewusstsein oder eine Bewusstwerdung im Bereich mentale Gesundheit. Ob es die Bewusstwerdung auch ein Stück weit braucht, weil es diese Gerätschaften gibt oder diese Apps, sagen wir dahingestellt, also es ist so ein bisschen eine Katze, die sich selber einen Schwanz beißt, aber ja, und wenn man einen achtsamen Umgang damit hat, völlig legitim, aber es ist ja mit den meisten Sachen so, es ist ja nicht so schädlich, wenn du irgendwie mal alle 3 Wochen ein Gläschen Wein trinkst, aber wenn du jeden Abend irgendwie deinen Sixer wegnascht, dann wird's schwierig.
Ja. Es gibt immer Licht und Schatten. Ich glaube, das ist total wichtig, ja. dass wir das anschneiden. Und das lässt mich wiederum eine Brücke schlagen zu den Gefühlen. Weil du schreibst in deinem Buch, dass du Gefühle nicht positiv oder negativ nennst, sondern wie nennst du es?
Angenehm und unangenehm.
Das war's. Genau. Also du wertest das nicht und Traurigkeit, wie wir eben, wir sind jetzt bei einigen Gefühlen hängen geblieben. Und das ist das Schöne an deinem Buch. Du hast jedes Kapitel befasst sich im Grunde genommen mit einem Gefühl und du hast auch immer eine Geschichte mitgebracht, wodurch man sehr gut irgendwie das mit, also das, eine Geschichte birgt ja immer Identifikationspotenzial. Das heißt, ich konnte ganz schnell beim Lesen auch so, okay, so das hatte ich auch schon mal so in der Form und man kommt einfach gut rein und ist dann sofort drin in diesem Gefühl. Und dann eben auch nicht das so zu werten, dass zum Beispiel Traurigkeit, Scham oder auch Wut negative Gefühle sind, sondern einfach unangenehmere Gefühle. Und ich möchte mal einen kurzen Moment noch bei der Wut bleiben, weil da hatte ich auch wieder so einen Identifikationsmoment. Du hattest nämlich einen Vorfall, vielleicht magst du ihn selber erzählen, ich möchte nicht deine Geschichten erzählen, ich glaube, das ist schöner, mit dem Freund damals deiner Mutter und du warst doch relativ jung und hast ihn nicht so akzeptiert und da kam es zu einem Vorfall.
Genau, es kam zu zahlreichen Rangeleien im Laufe unseres Zusammenseins. Die waren insgesamt 5 Jahre zusammen, ne? Aber an einen der gravierendsten, an den ich mich erinnere, war auf jeden Fall, als ich so 6, 7 war, also kleiner Bursche, der dem auch immer wieder gesagt hat, hey, entscheiden tun meine Eltern über mich und nicht du. Und der wollte mich halt brechen, ne? Der hatte irgendwann die Schnauze voll, der war wahrscheinlich auch überfordert mit meiner Attitüde, hat mich dann eingefangen abends, als es ans zu Bett ging, ich in meinem kleinen Pyjama und der hatte mich dann so richtig fest im Schwitzkasten. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so in einem Schwitzkasten warst. Das ist generell sehr unangenehm und der hat richtig fest zugedrückt und ich habe gemerkt, oh krass, im ersten Moment habe ich noch so geruckt und gemerkt, ich komme hier nicht raus, aber ich habe einfach gestrampelt und habe versucht da rauszukommen, habe richtig Power gegeben und ich weiß noch, dass ich meinen kleinen Digitalwecker im Raum hatte und gesehen habe, wie die Zeit verstrichen ist und am Ende war es eine ewig lange Zeit, weit über eine halbe Stunde, die da einfach verstrichen ist. Und ich war irgendwann richtig schwitznass und er auch und sein Schweiß ist auf mich runtergetropft. Aber ich wollte mich irgendwie nicht ergeben, weil ich dachte, ich komme da raus irgendwie. Und es war so, als ich wollte mich nicht brechen lassen und meine Wut hat mir geholfen, irgendwie diese Energie aufrechtzuerhalten. Irgendwann habe ich es dann auf der Treppe knarren hören und habe gemerkt, okay, meine Mutter kommt hoch, die wird jetzt mal hier Machtwort sprechen, damit ich aus der Situation rauskomme. Und die kam in den Raum und hat mich gesehen, wie ich in diesem Schwitzkasten von ihrem Freund war und hat sich dann einfach weggedreht. Und ich weiß noch, wie da irgendwie was innerlich in mir weggekippt ist. Es war so, als ob ich in schwarzes Loch falle. Davor war die Wut und dann war es einfach nur noch die tiefste Ohnmacht. Und ich bin ein Stück weit rausgetreten aus mir und habe mich von selbst alleine beobachtet von außen. So, das war ein Dissoziationsmoment. Und dann ist auch alles in mir erschlafft und er hat von mir abgelassen. Und im weiteren Verlauf meines Lebens habe ich es ziemlich lange nicht kapiert, warum ich sehr, sehr wütend werde, wenn ich es mit männlichen Autoritätspersonen zu tun habe, ne? Und die triffst du nun mal immer wieder. In der Schule ging das klar. Irgendwie habe ich da einen Weg über Humor gefunden. Aber gerade, wenn man mich speziell maßregeln wollte, im Straßenverkehr, Ordnungsamt. Ich habe auch durch meine Vergangenheit Erfahrungen mit den Zeugen Jehovas gemacht. Und da gab es auch eine relativ strikte Hierarchie und eine Struktur. Und die ist sehr männlich dominiert. Ich habe immer Probleme gehabt mit der Polizei, immer in Stress geraten mit den Wortgefechten. Teilweise ging es vor Gericht. Ich habe lange nicht kapiert, dass da gerade ein Film aus der Vergangenheit abläuft. Dass das wenig mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, dass ich die Möglichkeit habe, mich anders zu verhalten, sondern dass gerade dieses Gefühl von Wut direkt aufkommt, um mein Gefühl der Ohnmacht, was ich damals als Kind hatte, nicht fühlen zu müssen.
Du schreibst diesbezüglich in deinem Buch, wann immer jemand meine persönliche Grenze überschritt und damit meine Freiheit wieder in Gefahr brachte, erwachte meine Erinnerung an diese unheimliche Bedrohung von damals. Und ich kann das nur bestätigen und ich glaube, dass das, wie alt warst du, als das passiert ist?
6, 7.
Ja, ich hatte eine ähnliche Situation und ich war 18, also ist es gar nicht so krass altersspezifisch jetzt für Menschen, die zuhören, also das kann auch noch ein paar Jahre später so sein. Da hat meine Mutter auch einen neuen ersten Partner nach dem Verlust von meinem Vater in ihrem Leben gehabt. Und der war schwierig. Aber der hatte auch schwierige Anteile, auch im Verhalten meiner Mutter gegenüber. Und der war cholerisch und hat auch eine Art Dominanz auch probiert zu kreieren, der ich mich natürlich als 18-Jähriger nicht hingegeben habe. Und da war es dann körperlich ein bisschen ausgeglichener. Aber da kam es zu dem Vorfall, wo er wirklich mich immer provoziert hat, seine Dominanz ausgespielt hat. Und wir sind dann irgendwann, also es ist halt nie physisch geworden, weil er wusste, dass ich intelligent genug war, ihn nicht anzufassen, weil sonst würde er mich vor Gericht bringen. Und das ist genau das, was er eigentlich provozieren wollte die ganze Zeit. Also der wollte, ich war in ihm Dorn im Auge. Ich sollte da eigentlich gar nicht mehr sein. Er wollte meine Mutter quasi für sich alleine haben. Und das ist irgendwann an mehreren Situationen total eskaliert, weil meine Schwester, die ein paar Jahre jünger ist, auch ihre Probleme mit ihm hatte. Und ich stand irgendwann drin vor unserer Haustür und er draußen und hat geschrien. Das war ihm auch egal, ob Nachbarn da waren oder nicht. Und hat gesagt, komm doch raus, du traust dich doch eh nicht. Und ich habe dann immer die Haustürscheibe durchgeschlagen, also eine Doppelglasscheibe, und stand dann mit einer völlig blutzersplitterten Hand vor ihm, und die Tür hat dann im Grunde genommen das ausgebadet. Das ist ein bisschen eine andere Situation, aber das ist zum Teil auf jeden Fall mit dafür verantwortlich, dass ich auch, wenn ich das Gefühl habe, auch heute noch, jemand kommt und beschneidet mich meiner Freiheit, möchte mir einen Freiraum wegnehmen, der mir eigentlich zusteht, dass ich extrem schnell wütend werde. Und da auch wieder, ne, kommen wir wieder zum Thema Achtsamkeit, dass, wenn man das dann wahrnimmt, wenn man an dem Punkt ist, das dann wahrnehmen auch zu wollen, dann kann man dagegen steuern. Aber dieser Trigger ist da. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Wie ist das bei dir aktuell? Ist dieser Trigger immer noch da oder ist der weniger geworden? Gehst du da einfach nur anders mit um? Oder ist das eine Sache, die vielleicht irgendwann komplett verschwindet?
Also erstmal, die Wut ist ja nichts Schlechtes, ne? Die hat ganz klar deine Grenze gewahrt und vielleicht auch die Grenze deiner Familie, weil was wäre passiert, wenn er irgendwie angefangen hätte, deine Schwester zu schlagen? Dann wärst du wahrscheinlich hingegangen, hättest die Wut genutzt, die hätte sich in Aggression umgewandelt und du hättest ihn mal in einen ordentlichen Schwitzkasten oder was auch immer genommen. Und ich kenne das auch bei mir. Ich hatte Situationen auch auf der Straße, wo mir meine Wut beziehungsweise eine Wut, die gut kanalisiert wurde, dienlich war. Ne? Ich hatte eine Schlägerei auf der Straße, wo ein Taxifahrer angefangen hat, einen anderen Fahrradfahrer zu vermöbeln, der sich protektiv vor eine Frau gestellt hatte, die der Taxifahrer wiederum bearbeiten wollte. Und den habe ich dann von hinten gepackt, und aber nicht in einer aggressiven Art und Weise, sondern ich habe gemerkt, die Wut ist da und die bringt mich gerade dazu, diese Handlung auszuführen, aber in einer guten, kanalisierten Weise. Das heißt, die Wut ist erstmal nichts Schlechtes, weil sie ist ein guter Grenzwächter. Die sagt dir immer, hier geht jemand eigentlich über meine Grenze oder über die andere. Es gibt auch Menschen, die haben gar keine Wut, ne? Die haben so lange ihre Wut unterdrückt oder die durfte nicht sein, während sie aufgewachsen sind, dass sie immer zum Beispiel traurig werden oder ein anderes Gefühl werden oder fühlen, wenn sie eigentlich wütend werden sollten oder gar nichts fühlen.
Dann sprichst du das Thema an, zu dem ich nämlich hin möchte, vorgeschobene Emotionen. Das war für mich in meiner Therapiezeit auch, glaube ich, einer, also von einigen, aber einer der Aha-Momente. Dass, und jetzt drehe ich es wieder um, hinter meiner Wut auch ganz häufig Traurigkeit gesteckt hat. Und du hast das, glaube ich, in deiner Situation auch so ein bisschen angeschnitten. Deine Mutter kam ja in der Situation mit dem damaligen Freund deiner Mutter und kam dir nicht zu Hilfe. Meine Mutter in der Situation, wo das mit ihrem Freund, damaligen Weggefährten, passiert ist, stand quasi auch nur am Rand und hat zugeguckt und ist relativ wenig eingeschritten, obwohl ich hatte, das war so in der Situation, ne, wo ich 18 war, so ein bisschen so ein Psychogame. Ich hatte das Gefühl, dass er sie auch geschlagen hat, aber ich wusste es nicht. Ne, das hat auch ganz viel zur Aggression beigetragen. Aber sie kam halt auch nicht zu Hilfe oder hat sich auch nicht gezeigt. Und ich glaube, das hat, ich weiß nicht, für eine gewisse Traurigkeit auch gesorgt, da im Stich gelassen worden zu sein. Und die steckte eigentlich immer hinter der Wut. War das bei dir auch so, dass da eine Traurigkeit hinter der Wut steckte?
Ja, also Traurigkeit, Angst, Ohnmacht, ganz viele unangenehme Gefühle. Ich würde sie mal als meine Verletzlichkeit zusammenfassen. Die steckte auf jeden Fall als Primärgefühl, so nennen wir das häufig in der Psychologie, unter dem Sekundärgefühl, das Gefühl, was sich dann nach außen zeigt. Also unter meiner Wut. Die Wut war eine Decke, die ganz, ganz viel zugedeckt hat. Und die Wut und die Freude sind ja auch viel erträglichere Emotionen für gerade männlich sozialisierte Menschen, weil die dann viel anerkannter sind, diese Fußballstadion-Emotionen. Und genau, wie ist das heute? Ich würde sagen, dass mich heute ganz, ganz viele Situationen nicht mehr so in meine Wut bringen einfach. Also ob ich jetzt von der Polizei angehalten werde oder nicht. Und da gibt es sehr freundliche Mitarbeiter und dann gibt es auch welche, die auf jeden Fall ein Thema haben mit ihrer eigenen Wut und mit Dominanz und deshalb vielleicht auch diesen Beruf ausgewählt haben. Du hast ja immer wieder, dass Menschen ihr eigenes Muster wiederholen, aus einer tiefen Ohnmachtserfahrung einen Beruf ergreifen, wo sie Macht erfahren und ausüben können. Und das hast du ja auf den höchsten politischen Ebenen, ne? Und dann, wenn du das Weltgeschehen anguckst, siehst du, was dadurch passiert in unserer Welt. Und das hast du natürlich in anderen Berufszweigen auch. Aber in den meisten Fällen bin ich einfach gut mit den Menschen, die da auf der Straße den Dienst machen. Ey, weil am Ende setzen die ihr Leben ein dafür, dass es in der Gesellschaft, wo es manchmal nicht so geordnet läuft, auch geordnet läuft. Und ey, in den meisten Fällen, wenn die mich anhalten, haben die auch recht. Ich war mal am Handy, während ich Fahrrad gefahren bin, zu schnell gefahren. Manchmal sind es Routinekontrollen, aber auch dann zeigt man halt seinen verdammten Ausweis. Und klar, ne, ich bin in einer privilegierten Position, mir geht es in den meisten Polizeikontrollen ziemlich gut, muss man auch dazu sagen.
Aber es kann auch andersrum sein, ne? Also für Menschen, die jetzt zuhören, sich fragen, habe ich eine vorgeschobene Emotion von einer anderen? Also du meintest ja gerade, du kannst auch traurig sein, weil du die Wut nicht fühlen möchtest, ne? Und ja. Das gibt's da mannigfaltige Konstellationen?
Gibt's mannigfaltige Konstellationen, aber für die meisten Männer ist es eher so, dass die Wut sich über viele Sachen lagert. Für die meisten Frauen ist es so, dass sich die Traurigkeit eher drüber lagert, ne? Weil als Mädchen wurdest du schneller mal in den Arm genommen und getröst, ach meine kleine, du arme Maus, komm mal her. Und als Junge wurde dann häufiger gesagt, so, ey, hab keine Angst, sei nicht traurig, setz dich da mal durch. Und das nimmst du natürlich an, das Muster, lernst das und dann fällt es dir auch einfacher, das anzuwenden. Und woran merkt man es vielleicht, das ist noch ganz spannend, ne? Manchmal oder häufig merken wir es nicht am Anfang in der Situation, sondern wir denken so, ey, das ist ganz natürlich und der andere ist irgendwie blöd und bla bla bla. Aber wir können mal in die Situation, wo wir sehr häufig zum Beispiel mit Wut reagieren, reingehen und danach bewerten, war die Situation so, dass ich wirklich wütend werden müsste, wenn ich das aus der Außenperspektive beobachte. Und ich musste in den meisten Polizeisituationen sagen, nein, ist es nicht. Und ich wurde auch letztens angehalten von jemandem, vom Polizisten, und der hat mich so krass angeschrien, der ist dann auf gleiche Höhe gekommen mit seinem Fahrrad, ich bin Fahrrad gefahren, hat mich so krass angeschrien und auch da, ich wäre früher voll ausgerastet, ne, und habe gesagt, okay, mein Freund, das war's jetzt für dich. Also ich hätte ihn, also aus so einer richtig krassen, ich hätte ihn richtig bearbeitet und heute kann ich das einfach mehr so sein lassen, ne. Klar, gebe ich dem auch noch mal kurz einen Text, so, dass Aggressionsmanagement auch als Polizist eine wichtige Eigenschaft ist, weil man ja vielen Stresssituationen ausgesetzt ist und als Psychologe ist auch ein bisschen eklig, mache ich dann schon mal, aber ich kriege keinen Ausraster mehr, also ich steige nicht voll ein.
Ja, würdest du sagen, dass du Liebe besser zulassen kannst und dass du mehr aus deinem Herzen heraus operierst? Das klingt für mich ganz stark auch in den Situationen einfach so, nicht nur, dass du deine Emotionen besser unter Kontrolle hast, dass du achtsamer bist, sondern dass du einfach einen guten Zugang auch zum liebenden Lukas hast. Weil du kannst ja natürlich auch jemanden bestimmt eine Ansage machen oder jemanden auch bestimmt in die Schranken weisen, aber aus der Intention der Liebe heraus, ne?
Genau. Also in der spezifischen Situation mit dem Polizisten würde ich sagen, war das auch ein Stück weit noch aus der Situation der, ich zeig dir mal, wer am längeren Hebel sitzt, aber weil ich einfach mich im Griff habe. Ich glaube, die Situation der Liebe wäre gewesen so, und das kann ich auch in vielen Situationen viel, viel besser, also um deine Frage kurz zu beantworten, ja, es braucht die eigene Verletzlichkeit, um überhaupt lieben zu können, weil die Liebe ist immer ein sich zeigen, ein sich öffnen und mit dem da zu sein, was man hat. Die Liebe ist für mich eigentlich in Verbindung zu sein mit den Gefühlen, die bei dem anderen gerade sind und die bei mir sind und die zu zeigen oder mit denen einfach in der Wahrnehmung zu sein. Und das konnte ich ganz, ganz viele Jahre nicht, ne? Und das kann ich immer besser. Das heißt, ich brauche nicht mehr irgendwie einen dicken Bagger bei meiner Ex-Freundin machen, wenn mir irgendwie, wenn sie nicht applaudiert, wenn ich irgendwie was besorgt habe oder bla bla bla. Ich muss meine Mutter nicht mehr verarschen, wenn mir irgendwas nahe geht und einen Witz drüber machen. Ich kann für die ganzen Gefühle meiner Tochter da sein, die sich zeigen, ne? Und aber auch für die eigenen Regungen. Ich habe viel, viel sanfteren Umgang mit mir gefunden und das ist wirklich entspannt, weil wenn auf dich zu Hause irgendwie immer jemand wartet, der dir den Arsch tritt, wenn du dich mal auf die Couch setzen möchtest, es ist ein ziemlich unentspanntes Leben und das habe ich ein paar Jahre geführt auf jeden Fall. Und aus Liebe mit so einem Polizisten, der dich anschreit, zu agieren, ja, ganz klar, auch eine Grenze zu setzen, zu sagen, hören Sie mal, so möchte ich nicht, dass mit mir geredet wird oder dass sie so mit mir zu kommunizieren, Grenze setzen, aber zu sagen, auch im nächsten Zug. Und ich kann verstehen, dass der Job sehr, sehr stressig ist und wahrscheinlich sie immer wieder in Situationen, den anderen auch sehen, ne? Und wenn man beides kann, dann wirkt das meistens sehr deeskalierend, aber trotzdem nicht zu vergessen, für sich auch einzustehen und dazu zu sagen, hey, halt, stopp, so geht's nicht.
Und da hat man auch wieder ganz stark die Verbindung zum Hier und Jetzt, ne? Damit das möglich ist, auch den anderen zu sehen, ja. Du bist ja jetzt sehr wissenschaftlich auch unterwegs, ne? Wahrscheinlich auch sehr wissenschaftlich sozialisiert durch all das, was du so an Ausbildung durchlaufen hast. Trotzdem, in deinem Buch wird auch immer wieder dann mal so der Buddhismus angeschnitten. Hat ja auch viel mit Achtsamkeitspraktiken zu tun. Bist du ein spiritueller Mensch? Und wenn ja, was ist Spiritualität für dich? Oder ist das eher so ein Thema, wo du sagst, das ist für mich irgendwie so esoterischer Bullshit, oder differenzierst du da?
Ich glaube, manche Menschen würden vielleicht von außen sagen, dass ich spirituell bin. Bin ich ein spiritueller Mensch? Ich bin sehr, sehr viel auf die Psychologie konzentriert. Und ich würde sagen, dass es bestimmte Phänomene gibt, die du mit der Psychologie vielleicht nicht beschreiben kannst. Und dann kann man sagen, bedient man sich an der Spiritualität oder was auch immer. Was passiert nach dem Tod, ne? Passiert da was? Machen wir Erfahrungen in einem Leben und nehmen das mit ins nächste Leben? Gibt es überhaupt ein nächstes Leben? Gibt es einen tieferen Grund hinter diesen ganzen Sachen, die wir durchlaufen? Suchen wir uns bestimmte Lebenserfahrungen aus oder nicht? Gibt es ja verschiedene Meinungen zu. Und ich habe da nicht eine ganz klare Haltung zu, dass das so ist oder dass das so nicht ist. Aber ich merke, dass ich offen und durchlässig bin, mir alles anzugucken und zu sagen, wenn das den Menschen hilft, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und B, wer bin ich, zu entscheiden, dass es das gibt oder dass es das nicht gibt. Weil was auf der Reise der Psychologie und aller Wissenschaften auffällt, ist, Dinge, die wir vor 50 Jahren noch für unmöglich gehalten haben, sind heute in ganz vielen Bereichen eine Selbstverständlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es die nächsten 50 Jahre nicht anders ist. Darum bin ich mit der wissenschaftlichen Überheblichkeit eher vorsichtig. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es die Wissenschaft gibt und dass sie auch bestimmte Dinge messbar macht und dass wir daraus Effekte ziehen können. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch wichtig, auf andere Bereiche zu gucken. Warum Buddhismus? Fahr einfach mal in Länder, wo die buddhistisch sind, und mach da Urlaub. Du merkst in den meisten Fällen einen anderen Vibe. Und das ist auch wieder nicht generalisierbar, ne? Da gibt es ja immer das eine Land, das gibt es jetzt immer jemanden, der darauf zeigt. Aber es ist mir schon häufig aufgefallen, wenn ich in diese Länder reise, in viele, viele Länder, dass das einen sehr, sehr angenehmen, gemeinschaftlichen Vibe hat, so ein schönes Gefühl. Und ja, deswegen, ich fahre natürlich auch gerne dahin, wo es angenehm ist, ne?
Ja, es ist sehr, sehr westlich, die Spiritualität so ein bisschen auszuklammern, ne? Und so ein bisschen zu belächeln. Ich frage das auch sehr bewusst, weil für mich auch die Kombination aus beiden Welten total hilfreich war, zu heilen und auch noch immer ist zu heilen. Zum einen der Therapieweg, wo ich wirklich auch auf kognitiver Ebene verstanden habe, was passiert da eigentlich in mir drin, warum habe ich gewisse Muster, also wirklich einfach erstmal wirklich zu verstehen, warum ich ticke, wie ich ticke. Und dann, also ich habe viel Schematherapie gemacht, da ist ja Meditation auch ein großer Baustein, da überlappen sich irgendwie so beide Welten. Also da habe ich dann auch angefangen, oder auch Affirmationen, ne? Affirmationen kannst du ja auch in einem sehr schweberischen, esoterischen Kontext nutzen, was ich auch nicht schlecht finde, weil du den ganzen Tag negativen Self-Talk mit dir betreibst. Es ist immer noch besser, irgendwie eine positive Affirmation dir den ganzen Tag aufzusagen. Aber du kannst sie ja auch im therapeutischen Kontext einsetzen. Gerade beim Thema Pornosucht, ne, wird auch mit Affirmationen gearbeitet, ne, um gewisse Trigger auszuhebeln. Also es ist schon ganz spannend, wie die Welten sich überlappen. Und ja, wenn man dann halt auf der spirituellen Reise, zum Beispiel bei Meditation, auch mal eine mystische Erfahrung macht, fragt man sich ja schon, gut, gibt's da nicht vielleicht ein bisschen mehr? Das eine schließt das andere ja total überhaupt nicht aus. Aber ich finde das total inspirierend, dass du so eine offene Haltung an den Tag legst. Ich glaube nämlich, dieses Schwarz- oder Weiß-Denken ist grundsätzlich, du hast es ja mit Politik schon so ein bisschen angeschnitten, ein großes Problem in der Gesellschaft. Nicht mehr offen zu sein.
Ja, ich glaube, das ist vor allem für die Menschen wichtig, die große Angst haben. Die wollen halt alles kontrollieren und alles irgendwie in ihre kleinen Schubladen pressen. Also eigentlich ein Zeugnis von Angst. Wenn du Angst hast und nicht vertraust, dann kannst du nicht offen sein und dann gibst du aber auch ganz viel die Möglichkeit, tolle Erfahrungen zu machen, ne? Und ich kann sagen, dass ich schon ganz viele tolle Erfahrungen gemacht habe, die Menschen als spirituell wahrscheinlich bezeichnen würden, ne? Und ich meine, du siehst, dass es eine Renaissance im psychedelischen Bereich gibt, in Therapieformaten. Ketamin ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt gerade in der Zulassung durch sind, aber bei PTBS-Behandlungen in den USA, ich glaube, letzte Zulassungsstufe oder sind mittlerweile durch. Also solche Entwicklungen, da siehst du, dass es bestimmte offene Bereiche gibt, die sich öffnen und transzendente Zustände, zum Beispiel, die du durch Meditieren erreichst. Ne? Kannst du nicht immer alles bis ins kleinste Detail erklären? Es fehlt dir immer ein Baustein und vielleicht kommt unsere Wissenschaft irgendwann dahin, das letzte kleine Baustein zu erklären? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird dann immer noch einen kleineren und einen kleineren und einen kleineren und einen kleineren und eine Endloskette. Und vielleicht geben wir uns dem einfach hin, dass wir, ja, dass auch, dass es da was anderes noch gibt. Und ist ja auch irgendwie ganz tröstlich, wenn man das so denkt, ne?
Ja, und ich möchte abrunden. Unser wirklich schönes Gespräch und zum Anfang zurückführen, weil alles fängt bei den Gefühlen an. Ob man jetzt, welche Erfahrung man auch immer macht, auf spiritueller Ebene oder auf der therapeutischen Ebene, Gefühle spielen immer die zentrale Rolle für den Zugang zu sich selbst. Und ich möchte deswegen mit einem Zitat aus deinem Buch abrunden und dir dann das letzte Wort geben und mich wirklich ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken. Du schreibst, sich selbst die Erlaubnis zu geben, zu fühlen, kann heilsam sein. Es ist die Erlaubnis, durch das Gefühl hindurchzugehen und nicht, wie viele Menschen befürchten, in ihm hängen zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die Angst, ganz häufig, die wir mit manchen unangenehmen Gefühlen besetzen, dass sie für immer bleiben. Aber wir wissen bei den angenehmen Gefühlen, wir sind dann kurz sehr glücklich, haben viel Freude in uns oder tragen die Liebe und dann flacht sie auch ein bisschen wieder ab. Und klar, die Liebe begleitet uns ein bisschen länger und kommt immer wieder in Wellen hoch und geht runter. Aber so ist das mit allen Gefühlen. Wir sind vielmehr der Himmel und das Wetter verändert sich. Und Gefühle sorgen für die Verbindung mit uns selber. Sie sind unsere innere Sprache. Sie sorgen für die Verbindung mit anderen Menschen. Also was verbindet uns am Ende mit anderen? Ein Gefühl. Und sie sorgen für die Verbindung mit der Welt, die uns umgibt. Wir haben zu den Sachen ein Gefühl. Und wenn wir das verlieren, verlieren wir wirklich die Verbindung zu allem. Und das ist ein sehr, sehr schlimmes Gefühl von Getrenntheit. Und der Weg dahin zurück ist eben der Weg über unsere Gefühle. Und darum bin ich froh, dass es sie gibt.
Lukas, danke für dein Sein, danke für deine Zeit. Dein Buch kommt in die Shownotes für alle, die jetzt richtig Bock drauf bekommen haben. Und ich freue mich, dich immer noch mal wieder zu sprechen.
Ja, danke. Bis dahin.